in meiner eigenen Tradition, also in dieser Tradition von Triratna, buddhistische Gemeinschaft und buddhistischer Orden Triratna, teilen wir manchmal den buddhistischen Übungsweg in 5 Aspekte ein. Ja, es gibt unheimlich viele Lehren, habe ich ja schon gesagt, unheimlich viele Praktiken. Aber damit das Ganze übersichtlicher ist, sagen wir, es gibt 5 große Bereiche von Praktik, 5 große Aspekte von buddhistischer Praxis. Und man kann die sehen wie so eine Art Mandala, also praktisch so kreisförmig angeordnet, als etwa so die Blütenblätter einer Blüte. Also verschiedene Aspekte, die man zeitgleich versucht zu entwickeln. Das kann man so betrachten. Man kann es aber auch als eine Art Stufenfolge betrachten. Denn manche dieser Aspekte sind ganz besonders wichtig, wenn man anfängt zu praktizieren. Unerlässlich, wenn man anfängt zu praktizieren. Und andere kann man so richtig erst später tiefer begreifen. Ja, andere brauchen sozusagen ein bisschen Vorlauf, bevor man die wirklich zur Entfaltung bringen kann. Deswegen, man kann es als Mandala, als eine Blüte sehen von verschiedenen Praxisaspekten oder eben als eine Stufenfolge. Und diese 5 Aspekte, ich nenne mal nur die Überschriften und werde dann zu jedem Einzelnen mehr sagen, sind Integration, positive Emotion, spiritueller Tod, spirituelle Wiedergeburt und Rezeptivität oder Empfänglichkeit. Und ich würde gerne jeden dieser Bereiche buddhistischer Übungen ein bisschen mehr anschauen und versuchen rauszuarbeiten, was hat das mit Befreiung zu tun? Ja, hat das was mit Befreiung zu tun? Oder ist es nicht doch Knechtschaft? Ja, manche Leute denken ja, Religion habe mehr mit Unterdrückung und Knechtschaft zu tun, statt mit Freiheit. Und ich bin natürlich als Buddhistin der Meinung, dass das für den Buddhismus so nicht gilt. Mal schauen, ob ich euch davon auch überzeugen kann. Okay, der erste Bereich, dem ich mich widmen will, ist der unter der Überschrift Integration läuft. Also ich stelle jetzt nicht eine einzelne Praxis vor, sondern einen ganzen Bereich von buddhistischer Übung, mit dem man jahrelang übt. Ja, wo man jahrelang sozusagen seinen Acker bearbeitet in seiner Übung. Und Integration hat damit zu tun, dass man sozusagen dieses ganze Bündel, das man ist, von Gedanken, Gefühlen, Impulsen, versucht zu einer größeren Einheit zusammenzubringen. Ja, so habe ich das Bild von so einer Schafsherde und sozusagen Integration ist der Prozess, den ein Hütehund macht, wenn er versucht, seine Schafe zusammenzubringen, zu mehr so einer Einheit, statt dass die alle auseinanderlaufen. Ich sage dazu gleich mehr. Die ersten Erfahrungen, die viele Leute machen, wenn sie anfangen, sich überhaupt mit Buddhismus zu befassen, also wenn sie jetzt nicht nur Bücher lesen, sondern anfangen zu üben, ja, das ist ja wichtig, Buddhismus ist ja nicht was man lernt im Sinne von studiert, sondern was man tut, ist ja ein Übungssystem. Die meisten Leute fangen an, ihre ersten praktischen Erfahrungen mit Buddhismus zu machen, wenn sie anfangen zu meditieren. Ich weiß nicht, wer jetzt hier alles schon mal meditiert hat. Die ersten Meditationserfahrungen können sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja, von sehr tiefgehend, von sehr beglückend, erstaunlich und aufrüttelnd, bis zu, oh Gott, ich kann das nicht, es ist hoffnungslos. Ja, also die ganze Palette gibt's. Und es kann sein, dass manche Leute, die anfangen mit, oh Gott, es ist hoffnungslos, nach einigen Monaten diese tiefen, wunderbaren Erlebnisse haben. Es kann auch sein, dass manche Leute, die mit tiefen, wunderbaren Erlebnissen in Meditation anfangen, nach ein paar Monaten denken, oh Gott, es ist hoffnungslos. Also Meditation ist ein ganz interessantes Phänomen und sehr wechselhaft. Aber die meisten Leute irgendwann, ob das in ihrer ersten Meditation oder erst im Laufe des Weges passiert, die meisten Leute erleben in Meditation, dass ihr Geist nicht immer tut, was er soll. Also eine unserer Meditationspraktiken, die wir unterrichten, ist die Vergegenwärtigung des Atems. Da versuchen wir schlicht und einfach da zu sitzen und den Atem zu spüren. Ist ja nicht besonders kompliziert. Kann ich meinen kleinen Kindern zu Hause erklären, so simpel ist die Meditationsanleitung. Einfach da sitzen, ja, und den Atem spüren, wahrnehmen. Und dann sitzt man da und denkt ans Abendessen und denkt an das Gespräch mit dem Kollegen, was einen so verärgert hat und denkt an den Film, in den man morgen Abend gehen will und dann ist man in einer neuen Gedankenkette. Der Geist treibt alles Mögliche manchmal, wenn er meditieren soll. Und als ein Mittel, um diesen wilden Geist ein bisschen zu zähmen, benutzen wir manchmal das Zählen der Atemzüge. Und manchmal sind Leute erschüttert, wenn sie merken, dass sie es nicht schaffen, 3 Atemzüge zu zählen, dass sie schon vor der Zahl 3 schon abgelenkt sind. Falls jemand hier ist, der das so erlebt hat, keine Panik, das ist nicht ungewöhnlich. Jeder Mensch kann meditieren, auch wenn nicht bis 3 kommt. Das ist ein interessantes Phänomen. Wieso ist das so schwierig, die Aufmerksamkeit zu richten? Ja, wieso ist es so was Simples, wie da einfach mal 10 Minuten zu sitzen und nur auf eine Sache zu achten, so schwierig? Der Buddhismus, die buddhistische Tradition vergleicht den Geist manchmal mit einem wilden Affen, der so von Ast zu Ast springt, dann beißt er mal in den Apfel und pflückt sich die Frucht, dann schmeißt er die wieder weg. Also so ein wilder Affe, der sich so ja, in den Bäumen rumtummelt und nicht stillhalten kann. Und unser Geist ist oft genauso. Ja, der ist ganz schön wild und ganz schön ungezähmt und manchmal überhaupt nicht leicht zu richten. Eine andere Erfahrung, die Leute machen, wenn sie anfangen zu versuchen zu üben, die hören dann diese ganzen tollen Ideale im Buddhismus, wie zum Beispiel Mitgefühl und Freundlichkeit und Geduld. Und die machen ja total Sinn. Ja, also es gibt wenig Leute, die sagen würden, dass es nicht Sinn macht, freundlicher zu sein und mehr in Harmonie mit seiner Umwelt zu leben. Aber das umzusetzen ist gar nicht leicht. Ja, dann kann man hier sein und sich einen tollen Vortrag anhören darüber, wie wichtig das ist, Mitgefühl zu entwickeln mit sich selbst und anderen. Und noch bevor man in seinem Auto ist, ärgert man sich schon wieder über irgendetwas, was passiert ist. Ja. Also was man sehr schnell merkt, ist diese enorme Diskrepanz zwischen Idealen, die man im Kopf versteht, und dem, was man tatsächlich tut mit seinem alltäglichen Leben. Okay, also das sind die ersten Erfahrungen, die viele Menschen machen. Diese Diskrepanz zwischen Idealen und Realität, diese Diskrepanz oder diese Unfähigkeit, den Geist auf eine Sache zu richten. Die Frage ist, warum ist das so? Und eine Begründung oder eine Antwort ist, weil wir ein Bündel verschiedener Dinge sind. Ja, wir sind nicht ein Mensch aus einem Guss, sondern wir sind wie so ein Bündel von verschiedenen Impulsen, Gefühlen, sozusagen als wären wir multiple Persönlichkeiten, jeder von uns. Jede hat ihren eigenen Charakter und ihre eigenen Vorstellungen. Die eine will meditieren gehen, geht ins buddhistische Zentrum, die andere hat aber dazu überhaupt keinen Bock und will viel lieber irgendwie Musik hören und deswegen pfeilert es die ganze Zeit, während wir meditieren sollen. Und die dritte Persönlichkeit denkt über irgendwas anderes nach, was man morgen machen will. Also wir sind wie so, ein anderes Bild ist, wir könnten sagen, wir sind wie so ein verwilderter Garten, wo alles Kraut und Rüben durcheinander wächst. Ja, wunderschöne Blumen, dorniges Zeug und alles irgendwie ohne Ordnung durcheinander und sich gegenseitig auch erstickt. Ja, wir erleben, dass diejenigen, die sich vielleicht schon mal vorgenommen haben, zu meditieren, ja, so einige, weiß ich, die hier einen Kurs machen, die sagen, finde ich so toll, will ich jetzt jeden Tag machen, nehmen sich das fest vor, aber schon am nächsten Morgen merken sie, Viertelstunde früher aufstehen ist doch nicht so eine gute Idee. Das heißt, dass ich, was am Vorabend sich vorgenommen hat, eine Viertelstunde früher den Wecker zu stellen, das sogar gemacht hat, ist ein anderes, als dass ich, was am Morgen den Wecker wieder ausmacht und eine Viertelstunde vorstellt und weiterschläft. Ja, so das sind so diese Diskrepanzen. Dass ich, was absolut einsieht, dass dieser lästige Kollege ja eigentlich das nicht tut, um einen zu ärgern, sondern weil er es wirklich auch schwer mit sich selbst hat. Und das kann man so gut verstehen, wenn man über ihn nachdenkt. Aber der braucht nur den Mund aufzumachen, man ist schon sauer auf den. Ja? Auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Eines unserer Ichs, ein Teil unserer selbst versteht, dass Dinge vergänglich sind, ist ja nicht besonders schwer zu verstehen eigentlich, ja, dass alle Dinge unbeständig sind, eine zentrale buddhistische Lehre. Aber dann hat man in unserem neuen Auto einen Kratzer und plötzlich merken wir, dass wir an sowas eigentlich Oberflächliches wie ein neues Auto oder die Lackschicht auf dem neuen Auto unser Herz gehängt haben, obwohl wir eigentlich theoretisch wussten, dass es vergänglich ist. Ja. Also all diese Diskrepanzen bemerken wir, wenn wir anfangen zu praktizieren. Wir sind voller Widersprüche. Keine Panik, ist normal, das lässt sich ändern. Ich würde sagen, der Anfang von Praxis, das, was ich meine mit diesem ganzen Bereich Integration, ist eine Art großes Aufräumen, ein ganz großes Aufräumen unseres Geistes und unseres Lebens. Das heißt, wenn man anfängt, spirituell zu praktizieren, und wahrscheinlich nicht nur in unserem System, sondern auch in anderen Praxissystemen, ist die erste Frage kennenzulernen, was ist denn alles hier in mir drin. Ja, was sind denn alles für Aspekte in mir drin? Und es ist erschütternd, wie wenig Menschen sich selbst kennen. Ja, man entdeckt eine Menge über sich, wenn man praktiziert. Und auch nach 10 Jahren entdeckt man neue Aspekte an sich selbst. Und das ist eine der Sachen, die man in Meditation kennenlernen kann. Also wenn man meditiert, lernt man bestimmte Sachen über sich kennen, die man vorher nicht wusste. Ja, bestimmte Gedanken, die man sich vorher nicht eingestanden hätte, dass man die hat. Bestimmte Gefühle, von denen man sich vielleicht nicht eingestanden hätte, dass man sie hat, entdeckt man in Meditation. Und deswegen ist das gar nicht so schlimm, wenn man in Meditation da sitzt und so viele Ablenkungen kommen, weil die Ablenkungen sagen einem unheimlich viel über sich selbst. Wenn ich jedes Mal, wenn ich mich hinsetze, um auf meinen Atem zu achten, anfange, irgendwelche Streitgespräche zu führen, geistig, mental, und das immer und immer wieder passiert, dann sagt mir das was über irgendwas in über meine Energie, die ich habe. Ja, da ist irgendetwas ziemlich auf Konflikt, auf Streit gebürstet in mir. Da ist irgendetwas, was wirklich, das ist eine Aggression. Ja, das ist was Kostbares, was ich lerne. Und vielleicht bin ich sonst in meinem Leben ganz zahmer, freundlicher Mensch. Und das passiert nur in Meditation. Und dann merke ich, hey, das ist eine Aggression, die ich mir vielleicht vorher gar nicht eingestanden habe. Die sind Teil von mir. Ist okay, dürfen da sein. Aber es ist wichtig, sie anzuerkennen. Ja, so, man entdeckt erstmal, was alles da ist. Ob in Meditation oder durch andere buddhistische Praktiken. Erstmal wahrzunehmen, was sind alles für Anteile in mir. Ja, und sich das wirklich genau anzugucken. Nicht zu denken, ach, ich kenne mich schon. Sondern wirklich genau hinzuschauen und zu akzeptieren, was man da auch vorfindet. Und man findet manche Sachen, die viel, viel schöner sind, als man für möglich gehalten hätte. Und manche Sachen sind viel hässlicher, als man für möglich gehalten hätte. Und das ist normal. Das ist die ganze Bandbreite menschlicher Psyche, die jeder Mensch hat. Der zweite Schritt, immer noch im Bereich Integration, ist, sich zu fragen, okay, was ist mir wirklich wichtig? Ja, in all dem, was ich da habe, was ist mir wirklich wichtig? Wo sind eigentlich meine Prioritäten im Leben? Was will ich eigentlich im Leben? Was sind meine führenden Werte? Die Werte, die wirklich sozusagen der rote Faden in meinem Leben sind. Habe ich die oder habe ich die nicht? Und wenn ich sie habe, lebe ich so? Setze ich die um? Oder lasse ich immer wieder zu, dass andere Dinge sich in den Vordergrund schieben? Und da ist dann auch Dharma-Studium sehr hilfreich, auch eine Praxis, die wir hier anbieten. Wir haben hier im Haus derzeit, glaube ich, 12 Studiengruppen, die sich jede Woche treffen, manche davon über Jahre, meistens so um die 8 Personen, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, die sich also in fester Zusammensetzung jede Woche zusammensetzen und den Dharma studieren. Studieren in Anführungsstrichen, weil es geht nicht um akademisches Studium, sondern es geht eigentlich mehr darum, buddhistische Lehren zu benutzen, als ein Werkzeug, sich sein eigenes Leben genauer anzuschauen. Das heißt, es geht nicht darum, primär etwas über Buddhismus zu lernen, sondern mithilfe des Buddhismus etwas über sich zu lernen. Das ist eigentlich, worum es geht in Dharma-Studium. Man müsste es eigentlich Selbststudium nennen. Also wirklich sich zu fragen, was sind meine Erfahrungen, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um, was sind meine Überzeugungen, woran glaube ich, was sind meine Leitsätze. Und es ist überraschend, was man manchmal entdeckt. Manchmal merkt man, dass man bestimmte Leitsätze hat, die man sich noch nie bewusst gemacht hat. Und wenn man sie ausspricht, denkt man, ist doch Blödsinn, ist doch Quatsch. Aber eigentlich hat eine bestimmte Idee oder ein bestimmtes Leitbild immer geleitet, ohne dass man es wirklich mal klar gesehen oder klar angesprochen hätte für sich selbst. Also das ist so der zweite Schritt, nachdem man erstmal geguckt hat, was ist alles da, irgendwie eine Prioritätenklarheit reinzubringen. Wo will ich hin? Ja, wo will ich hin? Was ist mir wichtig? Und der dritte Schritt ist dann den Willen schulen. Den Willen so zu schulen, dass man das, was man will, auch mehr umsetzt. Mehr umsetzt, sage ich, weil man es nicht vielleicht erstmal schafft, es ganz umzusetzen, aber einfach wirklich wenigstens mehr umzusetzen. Ja? Eine klare innere Richtung zu haben. Und das erfordert auch Disziplin. Also buddhistische Praxis erfordert am Anfang eine Menge Disziplin sogar. Eine Menge ja, klares Training, klare Vorsätze und auch manchmal harte Arbeit. Und das passiert unter anderem in Meditation. Also diese Übung da zu sitzen und den Atem zu spüren und dann wieder die Ablenkung zu haben und dann zurückzukommen zum Atmen und dann wieder andere Ablenkungen zu haben, zurück zum Atmen zu kommen. Man denkt vielleicht, oh, was soll das bringen? Aber das bringt eine Menge. Das schult den Willen, das schult die Klarheit. All dieses, jedes Mal, wenn wir uns wieder einfangen und zurück zu unserem Meditationsobjekt bringen, ist ein Moment, wo wir diese innere Richtung, diese innere Klarheit ein kleines bisschen gestärkt haben. Und das wird Wirkung zeigen. Und ein anderer Bereich, in dem wir das lernen und üben, ist der Bereich von Ethik. Dass wir wirklich merken, wenn bestimmte Werte mir wichtig sind, warum lebe ich sie dann nicht? Warum tue ich dann das Gegenteil manchmal? Also sich zu schulen, den eigenen Willen zu schulen. Also dieser ganze Bereich von Integration, dieses ganze Arbeitsfeld, ist ein Prozess von Zusammenführen. Ich versuche, mich zusammenzuführen und mehr zu einer Einheit zu schmieden, zu einer Einheit zu formen, damit da was ist, was wirklich auch handeln kann. Und was man oft entdeckt dabei, sind Spannungen. Das hatte ich ja schon gesagt. Ja, Spannungen zwischen unserem höheren Selbst, dem, was wirklich anspricht auf Ideale, was wirklich Werte hat, was wirklich vielleicht total idealistisch ist und dem in uns, was einfach ziemlich primitiv ist. Ja, vielleicht triebgesteuert. Ganz simpel Überlebenstrieb. Ich will besser sein als andere. Das ist irgendwie auch Teil unserer Psyche. Sozusagen diese Spannung zwischen unserem höheren und unserem niederen Selbst sind Spannungen, die man erlebt. Und wie man allmählich anfängt, zu schwächen, ja, indem man die ein bisschen mehr zusammenbringt und mehr im Dialog miteinander bringt, diese verschiedenen Seiten. Oder Spannung zwischen Fühlen und Denken, ja, der Klassiker, so der Kopf sagt das eine und der Bauch sagt das andere. Also zu merken, das sind ja beides Teile von mir und die mehr in Dialog, in Verbindung miteinander zu bringen. Die Spannung zwischen verschiedenen Anteilen unserer selbst. Ja, so vielleicht haben wir einen Teil von uns, der ist irgendwie der totale Macher, der ist irgendwie total effizient, kompetent, steht wirklich so seinen Mann oder seine Frau in der Welt, ist auf Leistung gepolt. Und dann ist ein anderer Teil von uns, das ist so ein Träumer. Der würde am liebsten irgendwie versinken in schönen Büchern und in Träumen und der hat vielleicht gar nicht genug Raum zum Atmen in uns. Ja, also vielleicht sind da diese verschiedenen Aspekte und der eine und der andere, die verstehen sich gar nicht und irgendwie stehen die dann, boykottieren sich gegenseitig. Ja, wenn der Leistungsmensch was tun will, auf einer Mission ist, kommt der Träumer dazwischen und verpasst einen Termin. Wenn der Träumer gerade wunderbar in einem Traum ist und vielleicht auch eine schönere innere Welt aufbaut, kommt der Leistungsmensch und sagt, Schluss jetzt, du hast keine Zeit. Ja, sozusagen Teile von uns, die in Spannung zueinander stehen, die sich gegenseitig bekämpfen. Und manchmal fühlen wir uns gelähmt dadurch. Also ich denke, alle unaufgelösten Spannungen in uns können zu Lähmung führen, dazu, dass wir unsere eigenen Bemühungen immer wieder torpedieren. Der eine Aspekt von uns will was machen, der andere haut dazwischen. Also wir drehen uns im Kreis, wir setzen uns Vorsätze und dann setzen wir sie nicht um, dann führen wir sie nicht auf. So kommen wir nicht voran. Wenn es uns also gelingt, durch Integration diese verschiedenen Aspekte mehr zusammenzuführen, mehr zu einer Einheit zu formen, nicht indem wir sie ausschließen, sondern indem wir sie einschließen, ja, indem wir alle einschließen, ohne irgendwo zu sagen, du darfst da nicht sein. All das ist Teil von uns. Dann wird unheimlich viel Energie freigesetzt. Ich denke, dieses Gegeneinanderkämpfen von Spannungen in uns blockiert total viel Energie. Und oft ist das in körperlicher Spannung wahrnehmbar, ja? Hochgezogene Schultern oder wo auch immer wir in unserem Körper Spannung haben, aber es sind auch seelische oder emotionale Spannungen. Und das bindet ganz viel Energie, die wir freisetzen können in diesem ganzen Bereich von Integration.